kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins und liebe Kongressbesucherinnen und Besucher, wir haben heute ein neues Gespräch. Es ist wieder ein Blind Date, wir kennen es noch nicht. Josef Pschorn von Xaya ist da. Herzlich willkommen, Josef.
Hi Christian.
Wir duzen uns, denn wir haben vorher besprochen, dass du normalerweise nicht im Anzug rumläufst. Ihr seid ein moderner Vermögensverwalter und deswegen machen wir das auch so, wie sich das gehört. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir erstens ein bisschen mehr über Xaya lernen, denn ich glaube, die Provenienz von Xaya ist uns allen wohl bekannt und die Gründer auch. Aber man hat ja nicht einfach so ein ganz normales Portfolio-Management-Konzept, sondern was ihr macht, ist schon ein bisschen komplexer. Darüber wollen wir ein bisschen lernen, aber wir wollen vor allen Dingen auch davon profitieren, was ihr euch durch eure Brille anschaut, was ihr analysiert und für uns ableiten. Im großen Bild ist das so, was wir für unsere Anlageentscheidungen daraus ableiten können und wo sich vielleicht eure Portfolio-Bausteine in unserem Vermögen eignen können. Ich möchte dich einladen, Josef, erstmal was über Xaya zu sagen. Erzähl was über die Geschichte, den Hintergrund und was ihr da eigentlich macht.
Ja, sehr gern. Wir haben uns ja gerade eben schon ein bisschen näher kennengelernt, die Fußballpräferenzen abgeklopft. Aber jetzt zu Xaya. Xaya wurde 2009 nach der Finanzkrise gegründet. Die Gründer kamen aus der UniCredit und haben die Strategien, die damals im Eigenhandel der Bank gut funktioniert haben, Investoren eben auch jetzt im Fondshandel investierbar gemacht. Und das Ganze funktioniert relativ gut jetzt seit über 10 Jahren. Der Kern der Strategien ist, dass es sich eben um marktneutrale Strategien handelt. Also das Tolle an marktneutralen Strategien ist ja, egal ob jetzt Märkte oder Fallen, die Strategien sollen performen und in unserem Fall tun sie das auch. Was aber ein bisschen benötigt wird, ist im Normalfall Volatilität. Das bedeutet, je mehr Volatilität in den Markt reinkommt, desto mehr Marktasymmetrien entstehen und können von uns ausgenutzt werden. Warum brauchen wir jetzt überhaupt diese Asymmetrien oder eben Verwerfungen? Wenn wir über marktneutrale Strategien sprechen, ist es so, dass wir in den allermeisten Fällen Positionen bauen, die eben aus zwei Bestandteilen bestehen. Einem Investitionsinstrument und einem Absicherungsinstrument. Ich glaube, am besten versteht man das Konzept an unserer Hauptstrategie, der negativen Basis. Ich glaube, die meisten Hörer sind wahrscheinlich mit Unternehmensanleihen relativ gut bekannt.
Ja. Vielleicht nur ganz kurz, eure Gründer waren Bondhändler.
Genau.
Kommt nicht aus dem Aktienbereich?
Nein.
Sozusagen. Deswegen lehnt sich eure Strategie auch an den Bondmarkt an.
Ist genau.
Das so?
Ja. Genau, absolut. Wir sind sehr, sehr stark fokussiert im Bereich Credit und vor allem im Bereich Unternehmensanleihen. Es kann sein, dass auch mal eine Staatsanleihe dazukommt oder eben auch in manchen unserer Teilstrategien sind wir eben auch zum Teil am Aktienmarkt aktiv. Aber Kernkomponente ist und bleibt immer Credit.
Okay. Und die Besonderheit, die du gerade beschrieben hast, erfordert ja, dass man auf den Optionsmarkt einen besonderen Blick hat und da die Fühler ausstreckt. Und die große Frage ist jetzt, was guckt ihr euch da konkret an? Also wir bauen sozusagen jetzt mal gedanklich mit euch ein Portfolio, das in jeder Marktsituation funktioniert, aber besonders viel Rückenwind bekommt in schwierigeren Zeiten, da wo die Volatilität Märkte auseinandertreibt. Was guckt ihr euch an? Was sind die Datenpunkte, die euch anzeigen, dass jetzt eure Zeit gekommen ist?
Ja, es ist folgendermaßen, dass wir, wie ich gerade vorher eben schon beschrieben habe, Trade-Profile bauen, die in den meisten Fällen eben aus einem Anlageinstrument und aus einem Absicherungsinstrument bestehen. Unsere Hauptstrategie ist die negative Basis und aus der Brille beobachten wir das eigentlich immer. Und wenn ich über einen Investitionsinstrument spreche, dann bekomme ich ja im Normalfall im Fixed-Income-Bereich immer eine Rendite daraus. Und das Absicherungsinstrument kostet normalerweise was. Und die Differenz zwischen beiden ist eben das, was wir extrahieren wollen und für unsere Kunden investierbar machen wollen.
Lass uns ein Beispiel machen. Wir reden über eine Anleihe, eine Bundesanleihe oder reden wir über Unternehmensanleihe,
ja,
und deren Kreditausfallversicherung.
Genau, genau. So. Das ist das beste Beispiel. Wenn wir auf der einen Seite, nehmen wir einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel nehmen wir einfach mal raus eine BMW-Anleihe, einfach mal angenommen, rentiert 6%, man ist einfach mal jetzt angenommen, man hat eine Risk-Free-Rate von 2%, das bedeutet 4% bleiben übrig, und die Kreditausfallversicherung kostet nur 2%. Dann bin ich bei einer, in dem Fall von einem nahezu risikofreien Rendite von 2%. Und die vereinnahmen wir. So einfach ist es in den meisten Fällen, ja, in der Praxis, ja, nicht, sondern eben nur in den allerschönsten Fällen. Aber das ist vereinfacht gesagt das, was bei uns in der negativen Basis passiert.
Und welches Risiko bleibt dann übrig? Also es kann ja sein, ja, dass sich die Liquidität der BMW-Anleihe verändert. Es kann sein, dass sich, ja, das Zinsumfeld verändert, dass sich durch irgendwelche Konjunkturprobleme, ja, auch natürlich der Preis für die Kreditausfallversicherung stark verändert.
Ja, genau. Also du sprichst ja unterschiedliche Themen an. Das Schöne ist, dass wenn man eine Anleihe mit, sagen wir mal, einer Restlaufzeit von 10 Jahren mit dem darauf referenzierenden CDS, also der Kreditausfallversicherung, auch über 10 Jahre absichert und eben etwaige Währungsrisiken ebenfalls absichert, bleiben eigentlich keine Risiken mehr offen. Das einzige Risiko wäre, wenn die Kreditausfallversicherung eben nicht auszahlen würde. Oder, was eben auch noch ein Zusatzrisiko ist, ist, dass die Differenz zwischen dem Anlageinstrument und dem Absicherungsinstrument sich weiter ausweitet. Mhm. Also das kann natürlich immer passieren. Perfektes Beispiel dafür war jetzt Credit Suisse.
Ja.
Da war es eben so, dass davor schon die negative Basis sehr, sehr attraktiv war. War damals schon bei über 200. Das bedeutet, ich kann über 200 Basispunkte risikofrei erwirtschaften, was für uns, die ja eher ein moderates Renditeprofil haben, eben auch einen eigentlich nahezu keine Drawdown-Risiken dafür eingehen, eine sehr attraktive Investitionsopportunität war. Jetzt war es allerdings so, dass in der Woche, bevor die Credit Suisse von der UBS übernommen wurde, deutlich mehr Käufer auf dem Markt waren als Verkäufer. Und in solchen Situationen, wenn eben ganz starker Verkaufsdruck auf Anleihen herrscht, dann gibt es auf der Gegenseite zu wenige Verkäufer von Kreditausfallversicherungen und die negative Basis weitet sich aus.
Okay.
Und in dem Fall ist jetzt die negative Basis von 200 auf 600 hat sich ausgeweitet. So, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, aber man spürt es natürlich in gewissen Teilen im Portfolio auch. Also das ist eine wichtige Konzeption, dass man eben ein Gefühl auch und man kann die negative Basis oder bei uns, wir können die Verwerfungen und eben Investitionsmöglichkeiten sehr, sehr gut quantitativ bestimmen, aber man hat eben immer das zusätzliche Thema, was passiert, wenn die Stresssituation zunimmt. Dann wird die Investitionsmöglichkeit klar größer, aber man hat eben kurzzeitig auch einen gewissen Drawdown.
Aber seid ihr dann zeitlich eindimensional und habt sozusagen mit dem Verfall der Anleihe auch die Kreditausfallversicherung ins Portfolio genommen?
Oder? Genau, es ist so, dass die Kreditausfallversicherung immer das Ablaufdatum der Anleihe perfekt absichert. Also wir wählen im Normalfall in unserer negativen Basisstrategie, also im SAIA-Kreditbasis 1 und 2, eben immer Kreditausfallversicherungen, die eben länger laufen als eben die Anleihe. Und deshalb hat man hier jetzt auch kein Risiko, dass eben die Kreditausfallversicherung wertlos wird.
Also wenn die Credit Suisse dann pleite geht oder verschwindet oder wie auch immer, ist euch das egal, ihr seid abgesichert.
Genau.
Das heißt, da seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist also kein Risiko, weil ihr im Prinzip die Versicherung schon gleich qua Portfolio-Konzept mit im Gepäck habt.
Genau.
Aber wir haben gerade noch so ein paar andere Sachen gehört und vielleicht lass uns das mal kurz beleuchten, welche anderen Einflussfaktoren greifen denn noch sozusagen die Renditeschwankungen an? Also eigentlich, wenn du ein Geschäft abschließt mit dem Kauf der Anleihe und der entsprechenden Versicherung, dann verläuft das Geschäft und die Endrendite normalerweise bis zur Endfälligkeit der Anleihe zwar nicht linear, aber du weißt, am Ende des Tages hast du die Rendite, die du angestrebt hast, dann ist die Schwankung zwischendurch mal völlig wurscht.
Genau. Wir haben ja zwei Instrumente, Anlageinstrument und Absicherungsinstrument und die beiden Anleiheklassen, also Anleihe und CDS, sind zum Teil, obwohl sie eigentlich genau das gleiche Risiko abbilden, Kreditrisiko, sind sehr segregiert. Also es ist relativ schwierig. Eben.
Es sind zwei verschiedene Marktplätze.
Genau. Ja. Genau. Also nicht immer, aber es gibt nicht so viele Spieler, die eben beide Assetklassen bedienen können und auch wollen oder die Kapazitäten haben. Und deshalb ist es so, dass es teilweise eben es für den CDS-Markt unterschiedliche Faktoren für die Preisbildung gibt, als jetzt für den Anleihenmarkt. Also zum Beispiel ETFs sind ja im CDS-Markt nicht so aktiv wie jetzt beispielsweise im Cash-Markt oder beispielsweise, was auch noch ein ganz relevantes Thema im CDS-Markt ist, ist, dass es ja zum Beispiel auch Banken gibt, die Kreditrisiko absichern wollen. Also es gibt jetzt nicht nur Spieler, die Kreditrisiko aktiv nehmen wollen oder eben verkaufen wollen, sondern es gibt ja auch wirklich Spieler, man mag es kaum mehr glauben, aber es gibt eben wirklich einen Bedarf eigentlich auch für die Asset-Klasse. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Bank bin und ich habe ein gewisses Exposure zu einem Unternehmen beispielsweise, also Jaguar war das und ist zum Beispiel ein tolles Beispiel. Ich gebe eine gewisse Finanzierung an Jaguar, aber hab zum Beispiel Bedenken, dass Jaguar jetzt im nächsten Jahr in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Dann sichere ich mich über den CDS ab. Also es bedeutet, es kommt dann sehr, sehr viel Druck auf den CDS. Es gibt sehr, sehr viele CDS-Käufe in dem Markt.
Weil mehrere das machen. Also wenn eine Anleihe auch nur gerüchteweise sozusagen in eine mögliche Insolvenz gesprochen wird oder rein diskutiert wird, dann steigt plötzlich die Nachfrage nach CDS.
Genau.
Und das verändert die Prämie, die man bekommt.
Also ein sehr anschauliches Beispiel ist, wenn zum Beispiel eine Anleihe jetzt nächstes Jahr ausläuft und der Emittent ist relativ stark gestresst, dann ist es zum einen so, dass kurzlaufende Anleihen besonders bei Investoren gehalten werden, die eben ein kurzlaufendes Mandat haben. Deswegen gibt es im Normalfall diese kurzlaufenden Anleihen immer einen gewissen Markt. Außer es ist wirklich absolut klar, dass das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich dass ich jemand anderes absichern möchte, falls das Unternehmen nächstes Jahr pleite geht.
Ja.
Das bedeutet, man bekommt sehr, sehr viel Nachfrage nach dem kurzlaufenden CDS. Und so kann es sogar sein, dass jetzt das, was man normalerweise beobachten würden, eine negative Basis, also das ist eine, dass man eben einen Aufschlag bekommt.
Es gibt die positive Differenz, genau, aus der ihre Rendite zieht.
Genau, dass die sich eben dann ins Gegenteil umkehrt.
Ja.
Und dann gewinnt man beispielsweise auf dem CDS-Lag mehr, als man jetzt zum Beispiel auf dem Anleihen-Lag verlieren würde.
Würdet ihr dann schließt ihr solche Geschäfte vorzeitig?
Genau.
Ja, okay.
Genau. Also es ist selten so, dass man diese Geschäfte wirklich bis zum Laufzeitende hält.
Okay. Ihr spielt dann auch so ein bisschen mit den Kräften, die zwischendurch während der Laufzeit auf das Geschäft fallen oder wirken. Aber im Zweifel, wenn alles langweilig läuft, könnt ihr das Geschäft auch bis zum Ende machen und dann wird es auch immer passen.
Genau. Das ist eben das aktive Management. Also der Schritt 1 ist eigentlich wirklich die quantitative Bestimmung der Position.
Ja.
Also welche Basis kann ich vereinnahmen? Und in Schritt 2 versucht man dann schon zu verstehen, was sind denn aktuelle Tendenzen oder warum ist es aktuell so, dass eben die Basis überhaupt auftaucht oder welche Gründe könnte es jetzt geben, dass sich die Basis wieder schließen wird?
Gibt es manchmal richtige Engpässe am CDS-Markt? Also bei der Anleihenmarkt an sich ist natürlich auch sehr stark geprägt von Kräften, wie dass Notenbanken mal beschließen, da einzugreifen und bestimmte Anleihen wegzukaufen oder dass bestimmte Branchen oder Ratingzyklen durch die Welt jagen und bestimmte Nachfragen herrschen und die Spreads ausweiten oder wieder verengen. Das sind ja alles Dinge, die dann schon mal bei der Anleihe sehr stark für Volatilität sorgen können oder den Handel beeinträchtigen. Ich könnte mir vorstellen, dass der CDS-Markt, der nicht so breit ist und auch nur von wenigen Teilnehmern gemacht wird, ja auch eingeschränkt ist.
Genau, also es kommt wirklich ganz stark auf an, zum Beispiel auf Indexniveau. Also man kann CDS sind auch in Indizes, also zum Beispiel ein Crossover-Index, das beinhaltet.
Finde ich immer Bloomberg?
Ja.
Okay. Schau mal gerade.
Genau, iTrax Crossover beinhaltet 75 Namen, die eben im Rating-Spektrum zwischen einer schlechten Triple B und eben einer Triple C rangieren. Solche Indizes sind extrem liquide. Und man kann das auch in gewisser Maße auch vereinfachen. Je besser das Profil ist, desto im Normalfall sollte auch die Liquidität höher sein. Zum Beispiel auch im Bankenbereich ist auch die Liquidität, CDS-Bereich, extrem hoch. Je komplexer und eben je schlechter das Kreditprofil wird, desto schwächer wird im Normalfall auch die Liquidität im CDS-Markt.
Okay.
Genau. Und was eben auch noch so ein zusätzliches Thema ist, weil wir haben ja gerade über die negative Basis gesprochen. Die negative Basis bindet eben auch Liquidität im CDS-Markt. Wenn wir jetzt einfach mal von einem ganz normalen Markt ausgehen, wo es einfach nur Verkäufer von CDS gibt, die eben sagen, das Kreditprofil ist gut oder verbessert sich, immer auf eine Verbesserung des Kreditprofils setzen und eben Käufer von CDS eben auf eine Verschlechterung des Kreditprofils setzen, dann müsste das Angebot ja relativ balanciert sein. Wenn ich allerdings einen Teil aus dem Markt nehme über jetzt Basishalter, dann kann es sein, dass wenn jetzt Stress in diese Situation reinkommt, dass dann auf einmal ein Engpass auch an CDS da ist. Und dann kann eben das, was ich vorher auch beschrieben habe, kann dann eben auch der Fall eintreten, dass dann so erhöhter Nachfrage an CDS kommt, dass dann Händler eben zusätzlich aufzahlen, um eben den CDS zu bekommen. Weil eben so eine Verknappung in dem Moment entsteht.
Verstehe. Wenn wir mal zurückgehen auf historische Ereignisse und überlegen, ob denn euer Konzept damals funktioniert hat, also die Idee
ja.
ist dann offenbar nach der Finanzkrise geboren.
Genau.
Dann hatten wir auch nach der Finanzkrise nochmal eine Euro-Krise ja. und hatten Schuldenprobleme ja. Ja. mit europäischen ja. Staaten. Ja. Da gab es keine Probleme, weil ja. da ja sicherlich dann auch die Absicherung von Staatsanleihen ganz spannend genau. wurde.
Genau. Also leider noch vor meiner Zeit, aber es muss auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende mhm. Zeit gewesen sein, Euro-Schuldenkrise. Und da war es tatsächlich so, dass Griechenland-Pakete eine der attraktivsten Anlagemöglichkeiten waren und eben auch damals extrem große Performance-Treiber waren. Und das Schöne an solchen Situationen, sei das jetzt Credit Suisse oder eben auch Griechenland, ist, dass es extrem viel Volumen gibt. Und je mehr Volumen da ist, desto mehr kann man im Normalfall vereinnahmen, desto liquider ist eben auch der CDS-Markt und desto größere Performance-Potenziale eben dann auch für unsere Investoren.
Okay. Wenn man sich geopolitische Krisen vorstellt und erstmal denkt, naja, so auf den Anleihenmarkt haben wir jetzt vielleicht keine ja. so großen Auswirkungen, aber
ja.
am Aktienmarkt erzeugen die Volatilität. Ist es etwas, was ihr in eurem Portfolio auch sehen könnt?
Also es ist ja so, dass unser Produktspektrum nicht nur die negative Basis
ja.
beinhaltet, sondern eben auch zusätzlich einen Kapitalstrukturfonds. Wir bieten einen Kapitalstrukturfonds an, Xaya Credit Debt Capital und eben zudem noch institutionelle Lösungen. Haben eben vor kurzem auch ein neues Produkt mit dem Xaya Alternative Credit eben spezifisch für institutionelle Investoren gelauncht. Und hier ist es so, dass die Betrachtungsweise startet mit der negativen Basis. Wir betrachten eigentlich alles immer aus dieser relativen Betrachtungsweise. Mhm. Es ist aber so, dass man diese relative Betrachtungsweise nicht nur auf Anleihen und CDS anwenden kann, sondern eben auch auf Anleihen und Aktien beispielsweise oder auch, was auch sehr spannend ist, innerhalb der Kapitalstruktur ja. beispielsweise Anleihen, die in der Rangstruktur höher sind, also Senior-Anleihen, unbesicherte Anleihen und dann eben Aktien. Mhm. Und da ist es so, dass zum Teil die Differenzen zwischen den einzelnen Teilen der Kapitalstruktur zum Teil gut bepreist sind oder richtig bepreist sind, manchmal aber auch relativ wenig Sinn ergeben. Also zum Beispiel kann es so sein, dass die Differenz zwischen eben einer Senior-Anleihe und einer unbesicherten Anleihe sehr, sehr attraktiv ist oder es sehr, sehr gering ist und man beispielsweise dann gewinnt, wenn das Kreditrisiko beziehungsweise die Ausfallwahrscheinlichkeit zunimmt. Dann ändert sich eben auch das Kreditrisiko von unbesicherter Anleihe zu besicherter Anleihe.
Okay. Andere Schocks, die auf der Währungsseite stattfinden, betreffen euch insofern nicht, als dass ihr europäische Anleihen oder US-Anleihen in der jeweiligen Absicherung natürlich
genau.
gegenhedgt.
Genau. Jetzt kann dann, also erster Punkt stimmt absolut. Wir sichern alle unsere Positionen ab, also haben keinerlei Währungsexposure. Aber natürlich ist es schon so, dass geopolitische Krisen auch für uns eigentlich immer attraktive Opportunitäten sind. Also ergeben sich zum Beispiel in der Türkei Möglichkeiten. Russland war zum Beispiel eine extrem große Möglichkeit, die wir jetzt nicht in dem Umfang nutzen konnten, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Das war in der Historie wahrscheinlich die Basis, die am größten war. Mhm. Aber ansonsten sind normalerweise geopolitische Schocks doch sehr attraktiv. Mhm. Wir profitieren eigentlich immer, wenn es Verkäufer gibt, die eben aus vielerlei Gründen sich von Positionen trennen müssen. Dann sind wir stellen Liquidität bereit. Und können in diesen Fällen eben profitieren.
Was bleibt denn nach dieser Zinsdifferenz oder dieser Prämiendifferenz ja. nach Kosten übrig
ja.
in so einer Strategie?
Genau. Also unsere Strategien sind etwas aufgefächert, eben auch nach Risikobereitschaft. Bei der negativen Basis sind wir ungefähr so bei 1,5 bis 2. Beim XCDC sind wir 50 Basispunkte höher und eben bei uns in unseren institutionellen Strategien sind wir dann bei 3,5 bis 4,5 circa.
Prozent?
Und, genau.
Die Anlaufrendite, Überrendite.
Überrendite über 3 Monats Euribor. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir alle unsere Positionen eben auf, oder das gesamte Portfolio auf 3 Monats Euribor zurückhatchen.
Ja.
Das bedeutet, wir haben jetzt auch keinerlei Durationsrisiko.
Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, denn wir haben ja eine saftige Zinswelle gesehen.
Ja.
Die hat dann aber mit dem, was du beschreibst, keine Auswirkung.
Für unsere Positionen oder beziehungsweise für das Portfolio nicht. Aber was natürlich immer eröffnet, sind neue Möglichkeiten oder neue Opportunitäten. Wir haben jetzt vor kurzem unseren Quartalsbericht fertiggestellt und da gehen wir auch nochmal ein bisschen detaillierter auf was Zinserhöhungen jetzt mit Unternehmen gemacht haben oder was sich daraus ableiten lässt. Und das ist eigentlich schon sehr spannend, weil wir haben ja seit den 80er Jahren eine zunehmende Financialization der Wirtschaft gehabt und aber eigentlich keinen wirklich relevanten Zinserhöhungszyklus. Und jetzt ist es das erste Mal eigentlich so, dass Unternehmen, also in der Vergangenheit war es so, dass jede Refinanzierung, also bedeutet, wenn man an den Kapitalmarkt kommen musste, war es eben möglich, sich günstiger zu refinanzieren. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und das bedeutet eben für, oder der Schluss für uns ist, dass alle Assets, die eben eine gewisse Verschuldung mit sich bringen, wenn sie mehr verschuldet sind, trifft es mehr zu und wenn sie weniger verschuldet sind, weniger, müssen in ihren Kapitalallokationsentscheidungen viel stärker abwägen als in der Vergangenheit. Also früher war es eigentlich ganz klar, dass jede Refinanzierung frisches Cash bereitgestellt hat. Jetzt ist es aber so, dass jede Refinanzierung eigentlich Cash erfordert, um eben den Verschuldungsgrad neutral zu halten. Und das ist eine sehr, sehr spannende Gemengelage, wie sich Unternehmen da in der Zukunft verhalten und was es dann eben auch mit Finanzmärkten macht.
Bei den Überrenditen, die da rauskommen, ist ja eigentlich nur ein Beweis dafür, dass diese Märkte total ineffizient sind.
Ja.
Eigentlich müssen ja alle rational handelnden Teilnehmer an beiden Märkten eigentlich sehen, dass sie entweder eine zu hohe Rendite auf die Anleihe bekommen, das Unternehmen müsste sehen, dass sie sich viel zu teuer verschuldet haben, wenn die Kreditausversicherung entsprechend günstiger ist.
Ja.
Jetzt seid ihr sozusagen als Link zwischen diesen beiden Ineffizienzen da. Ihr sorgt ja im Prinzip auch durch eure Trades dafür, dass sie sich einengt. Wenn es jeder machen würde, wäre diese Differenz ja nicht mehr da.
Genau.
Wie viele Teilnehmer machen denn da sozusagen den gleichen Job wie ihr?
Ja.
Und was ist sozusagen das Risiko für euch, dass diese Prämie Stück für Stück einschrumpft? Ich will ein Parallelbeispiel nennen.
Ja.
Katastrophenanleihen waren mal eine Zeit lang für Family Offices oder für alle, die sich im Anleihenbereich diversifizieren wollten, wahnsinnig spannend, weil die Prämien so toll waren und die Umweltkatastrophen, die man da absichern konnte, auch immer stärker wurden und die Prämien deswegen auch gestiegen sind im absoluten Bereich. Aber dann kamen halt irgendwann ganz viele Schlaumeier auf die Idee, sich durch Retail-Produkte auch in diesen Markt reinzustürzen und plötzlich waren die Prämien ganz, ganz niedrig.
Ja.
Und der Markt war für Investoren zumindest dann erstmal kaputt.
Ja. Du sprichst, glaube ich, das Thema Alpha-Decay an, also dass einfach das Alpha systematisch dann zurückgeht. Die Strategien gibt es ja jetzt schon seit 2009 und Überrenditen konnten über die ganze Zeit erwirtschaftet werden, was für die Strategien spricht.
Ja.
Aber ganz klar ist, dass eben vor allem in Zeiten, wo es extrem wenig Volatilität gibt, eben auch die zu erwarteten Renditen niedriger werden. Aber im Normalfall, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Fonds dann auch geschlossen haben, Geld abfließen lassen haben, um eben auch das Produkt nicht zu verwässern.
Mhm. Stimmt. Das habe ich mitbekommen. Und das heißt, wer bei euch investiert, auch gerade in so einer Nische, der ja. kann Gefahr laufen, dass er, wenn er sein Portfolio mit eurem Portfolio-Baustein skalieren möchte, weil das Gesamtvermögen ja. wächst, dass er nicht mit dem gleichen Baustein ergänzen kann, um die Größenordnung. Das ist immer mal möglich. Also ist sicherlich jetzt eine Ausnahmesituation, genau. aber ich erinnere mich daran, das war tatsächlich ein Thema. Nicht, dass es negativ gesehen worden ist, sondern es wird ja eigentlich, wurde euch ja hoch angerechnet,
ja.
weil ihr ja damit die Rendite geschützt habt.
Ja.
Und ich glaube, wenn man als Portfolio-Manager mit dieser Nische reüssieren will, muss man das auch genauso machen.
Ja.
Gehen wir mal auf die Parallelebene. Also jetzt haben wir was über diese Bausteine gelernt. Ich finde die Renditen überraschend hoch und damit auch die Ineffizienz des Marktes, die ihr da identifiziert.
Ja.
Jetzt schaut ihr euch ja verschiedene Märkte durch eure Brille an
ja.
und könnt, glaube ich, auch durch die Optionen, die ihr euch anschaut, auch so ein bisschen beschreiben, wie die Welt gerade aussieht.
Ja.
Ja, und was mich am Anleihenmarkt immer als erstes interessiert, wenn man sich das über diese Kreditausversicherungen beschreiben lässt,
ja.
Wie denn eigentlich der Finanzsektor aktuell aussieht. Denn
ja.
logisch, aus der sehr einfach gedachten, rationalen Perspektive meiner Tischseite, kann man feststellen, naja, viele Banken haben Gewerbeimmobilien in der Bilanz, ja. Die sind dann irgendwie drin, deren Beleihungswert wahrscheinlich ein bisschen zu hoch angesetzt sein könnte, weil irgendwo die Verwendung und die Zinswende, die Bewertung runtergegangen ist. Ist das sauber gepreist? Und was sagt eigentlich der Markt der Fachidioten darüber, die sich eben mit der Absicherung solcher Kreditrisiken beschäftigen?
Ja.
Und nicht nur derer, die Anleihen kaufen.
Ja.
Es kann ja auch sein, dass solche Anleihen, solche Bankschuldverschreibungen, eher profitieren, weil Zinsen jetzt hoch sind und jeder sein Anleihenportfolio aufbläht und weil es Vermögensverwalter gibt, die immer ein Drittel ihrer Anleihen in Finanzschuldverschreibungen haben möchten.
Ja.
Was ja dann eher diesen Effekt überdecken würde.
Ja, Christian, gute Frage. Ich glaube, mehrere unterschiedliche Themen. Also wenn man sich einfach mal nur, wenn wir mit dem Pricing mal starten, ist es so, dass aktuell im europäischen Bankbereich die Differenz zwischen Senior, also Anleihen auf Senior-Anleihen, CDS auf Senior-Anleihen und CDS auf Sub-CDS aktuell auf den absoluten Niedrigständen rentieren. Also 60 Basispunkte wurde, glaube ich, das letzte Mal kurz vor Corona erreicht und deutet einfach darauf hin oder zeigt, dass eben man nur eine gewisse Prämie oder eine geringe Prämie eben nur erwirtschaften kann, wenn man eben mehr Risiko eingeht. Jetzt ist es allerdings so, wir haben ein höheres Zinsumfeld, aber der Anleger oder beziehungsweise der Sparer profitiert in den meisten Fällen nicht davon. Also wer zum Beispiel sich seine Kaution anschaut und zur DKB oder auch zur Arealbank geht, der wird weiterhin 0% dafür bekommen. Und die Banken, also jetzt hast du ja eben gerade den Immobilienbereich angesprochen, die profitieren natürlich schon ganz stark davon, dass zum einen ihre Kreditportfolien zum Teil floating verzinst sind und eben auch darin, dass sie natürlich immer ihre Einlagen an die EZB geben können und dort eben den Einlagerungszinssatz bekommen. Ja. Und so war es so, dass zum Beispiel auch die Arealbank letztes Jahr ein sehr, sehr tolles Ergebnis erzielt hat, weil sie eben aktuell noch davon profitieren, dass sie eben für ihre Einlagen wenig zahlen müssen, aber eben auf ihre Assets doch eine sehr, sehr attraktive Verzinsung jetzt im deutlich höheren Zinsumfeld haben. Und so ist es auch so, dass Bankaktien deutlich höhere Eigenkapitalrenditen aufweisen aktuell, als es jetzt noch in den letzten Jahren so ist. Also profitieren extrem, trotz der inversen Zinskurve, extrem von dem höheren Zinsumfeld. Und jetzt ist es so, dass in Deutschland sind wir eher mehr ein gebrandmarktes Kind, weil die deutschen Bankbilanzen deutlich mehr Real Estate Exposure haben, als jetzt das Beispiel die Franzosen oder Italiener oder andere Banken sind. Und deshalb trifft den Bankstandort Deutschland die aktuelle Krise natürlich deutlich, deutlich stärker als das andere europäische Banken sind da.
Okay, aber Was lässt sich jetzt im Prinzip aus Anlegersicht für Long-Only-Investoren im Anleihenbereich über Bankschuldverschreibungen sagen?
Also generell, dass einfach das Risiko zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich attraktiv verzinst oder das Risiko eben mehr Risiko oder beziehungsweise wer mehr Risiko eingeht, wird eben nicht so attraktiv, bekommt keine so attraktive Rendite, wie das beispielsweise noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr der Fall war.
Also genau. Wenn ich jetzt in meine Reporting-Gespräche gehe, das fängt jetzt nächste Woche an, und ich mit den Managern von Bond-Portfolios darüber diskutiere, ob es jetzt eine tolle Idee ist, 34% oder 20% Bankschuldverschreibung im Portfolio zu haben, dann kann ich diesen Punkt andeuten und sagen, vielleicht ist die Mehrrendite der Bankschuldverschreibung nicht im Einklang mit dem Risiko, das dahinter steht, weil das vielleicht auch nicht fair gepreist ist. Aber
es ist natürlich was generell für uns für uns schön ist, aber ich glaube, ich habe ja davor auch Long Only gemacht, immer schwierig ist, je heißer der Markt läuft, ist es natürlich auch schwierig, wenn man gleichbleibende Verzinsungen einkaufen möchte, muss man eigentlich immer mehr Duration eingehen oder im Grunde das Risikospektrum nach unten gehen. Und dieses Risiko haben wir jetzt im Zweifel nicht, aber man muss sagen, auf absolute Renditen schaut natürlich Credit so attraktiv aus wie ganz lange nicht mehr.
Ja.
Die Frage ist natürlich, ob ich mir dieses zusätzliche Kreditrisiko noch einkaufen möchte. Mhm. Das ist eher die andere Frage. Ja.
Was gibt's denn noch für Beobachtungen durch die Welt? Es ist ja, sich die Welt durch die Brille der Optionspreise anzuschauen, ist ja im Prinzip wie auf die Matrix zu schauen und diese Zahlen, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen, für den Laien zu verstehen und zu interpretieren.
Ja.
Was gibt's noch für Beobachtungen über die Anleihenwelt?
Also wir haben ja gerade eben gesagt, dass Aufschläge für eben risikoreichere Anleihen im Bankbereich extrem niedrig sind. Und normalerweise ist es im Corporate-Bereich genau das Gleiche. Mhm. Wenn wir uns jetzt den iTrax Crossover anschauen, ist ja aktuell um die 330, dann ist die Verteilung der 75 Titel nicht so normal verteilt, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Man hat relativ viel in, sagen wir mal, dem 100 bis 300 Basisbereich Spektrum, also man zahlt im Jahr 100 bis 300 Basispunkte aus, um irgendwie den Ausfall abgesichert zu sein. Und man hat eben noch einen relativen fetten Tail ganz am 500 Basispunkte Plus Bereich. Und der Grund dahinter ist, dass die Zinswende einige Kapitalstrukturen, vor allem eben im CCC-Plus-Bereich, also im risikoreichsten Rating-Spektrum von Unternehmensanleihen, zum Teil eben nicht mehr nachhaltig gemacht hat.
Ja.
Und jetzt ergibt sich eine Gemengelage, die vor allem sehr attraktiv für Restrukturierungsanwälte ist, aber auch nicht ganz uninteressant für Anleiheinvestoren. So ist es nämlich so, dass durch die Zinserhöhungen sind die Zinskosten, vor allem wenn sich die Unternehmen jetzt im nächsten Refinanzierungszyklus refinanzieren müssen, so hoch geworden sind, dass kein Free Cashflow mehr übrig bleibt. Und jetzt muss man dieses Thema irgendwie adressieren. Also bei so einem IG-Namen, zum Beispiel Bayer hat ja vor kurzem auch die Dividende gecuttet. Die nehmen eben die Dividende her, um ihre Kapitalstruktur wieder auf sichere Beine zu stellen, um Schulden zu reduzieren. Jetzt ist es allerdings so, wenn man eh schon auf Kante genäht verschuldet ist, gibt es die Möglichkeit eigentlich nicht. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt, was jetzt zum einen in Amerika schon in den letzten 10 Jahren abgelaufen ist und eben was auch Restrukturierungsanwälte sagen und was jetzt auch die letzten interessanten News im Euro-High-Yield-Bereich waren, zeigt es oder bildet sich dadurch ein sehr, sehr interessantes Bild. Und das Bild ist eigentlich relativ eindeutig, dass Unternehmenseigentümer, aber auch Hedgefonds wie zum Beispiel Apollo deutlich aggressiver werden. Und wenn ich sage deutlich aggressiver, bedeutet das, dass sie versuchen, bestehende Anleiheinvestoren zu untergraben, beziehungsweise deren Position in der Kapitalstruktur schlechter zu machen und sich besser zu stellen. Also das sind deutliche Gefahren oder sind definitiv große Gefahren für Long-Only-Investoren und zeigt sich eben auch an der großen Differenz zwischen Single-B-Anleihen und Triple-C-Anleihen.
So, das heißt, um das zu verstehen und auch zu nutzen, schaut man sich sozusagen die Spreads zwischen den einzelnen Risikoklassen an und
genau.
Wie genau das funktioniert, das zeigst du mir jetzt gleich nach dem Gespräch hier am Bloomberg, ja. Da freue ich mich schon drauf,
ja.
Und dann habe ich wieder was gelernt.
Genau.
Wir haben insgesamt viel gelernt, vielleicht magst du noch am Schluss sagen, wie der Fonds heißt, den wir besprochen haben, der war mit der negativen Basis.
Genau.
Das ist sozusagen der Flaggschiff.
Genau, Xaya Credit Basis 2.
Ja.
Gibt es eben in unterschiedlichen Klassen, eben auch für Retail-Investoren in Wertbau oder auch für Vermögensverwalter. Genau, das andere Produkt ist Xaya Credit Debt Capital, eben der Kapitalstrukturfonds. Und dann eben noch für institutionelle Investoren eben Xaya Alternative Credit.
Und du hast gesagt, keine Korrelation mit dem Bondmarkt, keine Korrelation mit dem Aktienmarkt, das
genau,
ist richtig?
Genau.
Können wir das hier gleich überprüfen?
Genau, können wir uns gerne anschauen. Ja.
Stand. Okay.
Nee, absolut. Aber das ist, glaube ich, das, oder jeder schaut, also ich als Portfolio-Manager oder beziehungsweise jeder Investor, auch jeder Privatinvestor will ja eigentlich immer eine gewisse Diversifikation erreichen. Das ist ja der einzige Free Lunch, den es beim Investieren eigentlich gibt. Und das Problem in den letzten 20 Jahren ist ja schon, dass die Korrelation eigentlich bei allen Asset-Klassen konstant angestiegen ist. Und deshalb ist es eigentlich ganz cool, dass wir ein Produkt bieten können, das eben korrelationsunabhängig ist. Ja.
Das gucken wir uns gleich genau an. Ich danke dir sehr für den Besuch, Josef.
Ja.
Auch dafür, dass du im Anzug gekommen bist, entsprechend der Kongressregelung.
Ja.
Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn was am Markt passiert, was wir aus eurer Brille besprechen müssen, dann lass uns das gerne wieder tun.
Super. Danke dir, Christian.
Dankeschön.